Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Bevor wir offiziell von Schwester Brigitte begrüßt werden, singen wir gemeinsam das Lied Nummer 1 auf den Liedblättern, die wir alle haben sollten. Das wunderschöne Motiv des biblischen Adlers. Gott hat Israel gedeckt mit seinen Flügeln, um es zu schützen. Er trägt es auf den Flügeln, auf den langen Strecken. Und er bringt Israel das Fliegen bei, die Selbstständigkeit, wie Elternadler ihre Jungen im Nest anfliegen, damit sie selber das Fliegen lernen. So wollen wir also uns des Geborgenseins bei Gott und der Ermutigung vergewissern und gemeinsam bitte singen, wenn wir es kennen, dass wir gleich einstimmen: Gott sei mit dir, er behüte dein Leben.
Gott sei mit dir, er behüte dein Leben, wie seinen Augäpfel schütze er dich. Er trage dich wie ein Adler auf Flügeln, er leite dich in seinem Schatten sei bewahrt. Er, der stets hörte und sah, die ihn riefen, gib doch auf dich täglich Acht. Gott sei mit dir, er behüte dein Leben, seinen Augapfel schütze er dich. Er trage dich wie ein Adler auf Flügeln, er leite dich ewiglich. Unter den Flügeln des Höchsten geborgen, kannst du nun zuversichtlich sein. All deine Schwächen und all deine Sorgen werden an seiner Hand klein. Gott sei mit dir, er behüte dein Leben, wie seinen Augapfel schütze er dich. Er trage dich wie ein Adler auf Flügeln, er leite dich ewiglich. Flieg wie ein Adler, lass los und vertraue, er will dir Kraft und Stärke sein. Auf ihn, der Liebe voll bei dir ist, schaue, er lässt dich niemals allein. Gott sei mit dir, er behüte dein Leben, wie seinen Augapfel schütze er dich. Er trage dich wie ein Adler auf Flügeln, er leite dich ewiglich.
begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde am heutigen ersten Advent. Und dass es eine besondere Bibelstunde wird und ist, das haben Sie gerade schon an diesem musikalischen Auftakt bemerkt. Herzlich begrüßen wir Familie Hensler-Eckstein, die uns gerade mit einem als Familienchor eingestimmt haben mit dem wunderschönen Lied »Gott sei mit dir«, er behüte dein Leben. Es ist uns eine große Freude, dass Sie heute in unserer Mitte sind und Sie, Herr Professor Eckstein, uns gleich auch noch eine Botschaft zum Advent weitergeben werden. Vielen Dank. Der Wochenspruch über dieser Woche des ersten Advents steht in Sacharja 9, Vers 9 und lautet: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mit dem heutigen Sonntag beginnt ja ein neues Kirchenjahr. Und wie uns unser Wochenspruch sagt, auch eine Zeit der Erwartung und Zubereitung auf unseren kommenden Herrn. Und ihn wollen wir jetzt empfangen und begrüßen mit dem bekannten Adventslied »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«. Sie finden dieses Lied auch auf unserem Liedblatt auf der Seite 3.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Menschen zugleich, der Heil und Leben. Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königsthron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. Heil unsere Not zum Hand erbringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Herrland groß von Tat. O wohl im Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Menschen ins Gemein, da dieser König zieht ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Die Tür, die Tore macht weit, mein Herz zum Tempel zu bereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit einer Last und weit. So kommt der mich auch zu euch. Ja, Heil und Leben mit zugleich, gelobet sei mein Gott. hart, voll Tat, voll Gnad. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, mein Herzens Tü dir offen ist, Gott zurück mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auf uns erschein, dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit, den Namen dein, o Herr, sei ewig preis und
ich lese uns einige Verse aus Psalm 24. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Wir beten noch zum Anfang. Und Herr, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass wir jetzt beieinander sein können und dass du mitten unter uns bist. Wir danken dir, Herr, dass wir hier in allem Frieden uns versammeln konnten und diesen ersten Advent miteinander begehen dürfen. Danke, Herr, dass du in diese Welt gekommen bist und dass wir auf dein Wiederkommen uns ausrichten und zubereiten dürfen. Danke, dass auch diese Bibelstunde dazu beitragen darf. Und so segne du uns jetzt das Reden und das Hören und sei du mit deiner lebendigen Gegenwart in unserer Mitte. Amen.
Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Dein König kommt. Adventus, Ankunft. Ankunft des Herrn, Ankunft des Königs, Ankunft des erwarteten Retters und Herrschers. Die Adventszeit ist eine wunderbare Zeit. Und was hätte es heute für ein passenderes Wetter geben können, als nach den letzten Wochen heute den blauen Himmel und die Sonne? Seid ehrlich, liebe Geschwister, wir haben in den letzten Tagen dran gezweifelt, dass es die Sonne überhaupt gibt oder mindestens als Sonne gibt. Es war kalt, es war dunkel, die Dinge fallen einem schwerer, die Zuversicht wird langsam aufgebraucht wie eine Batterie und man merkt, das Jahr geht seinem Ende entgegen. Das Kirchenjahr beginnt nun am ersten Advent, als könnte es nicht abwarten, denn wir haben ja noch gar nicht den Tiefstand der Sonne erreicht. Es geht ja noch weiter mit der Dunkelheit und wer weiß, was wir die nächsten Tage für ein Wetter haben. Aber das ist eben das Geheimnis des Advents. Wir leben das ganze Jahr, und so war es auch in den letzten Tagen des Novembers, eben in den Tag hinein und aus dem Tag heraus. Wir fühlen uns so, wie es uns geht, und wir sind zufrieden oder unzufrieden, je nachdem, was wir erleben, an Kontakten, an Bestätigung oder Kritik, an Misslingen oder an Gelingen. Aber im Advent leben wir nicht von dem, was wir gerade fühlen und haben. Im Advent sind wir nicht auf die Eindrücke unserer letzten Wochen und Monate beschränkt. Wir sind nicht reduziert auf die Enttäuschungen eines alten Jahres, das sich etwas lustlos dem Ende entgegenneigt, sondern im Advent geht ein Licht auf und da leben wir von vorne her. Wir leben nicht mehr ab, sondern an. Es ist etwas Besonderes an der Adventszeit, dass sie vielen Menschen, die eigentlich von ihrer häuslichen Prägung her mit dem Glauben gar nicht vertraut waren, vielen Menschen, die sich gar nicht selbst als Christen bezeichnen würden, in der Advents- und Weihnachtszeit doch so etwas aufkommt wie Hoffnung. Und so ging es vielen von uns, wie mir vermutlich, lange bevor ich mich entschied, Theologe zu werden oder bevor ich daran dachte, mich selbst einen engagierten Christen zu nennen, habe ich mich doch jedes Jahr auf die Geburt Jesu Christi gefreut. Die Schule war das ganze Jahr für den kleinen Hans-Joachim relativ mühselig und langweilig. Die Geschwister, eine ältere Schwester, ein jüngerer Bruder, Sandwich-Situation, waren eher anstrengend. Aber in der Adventszeit war alles anders. Man lebte ja auf etwas hin, auf ein Fest hin, etwas, worauf man sich freute. Und ich habe schon als kleines Kind erlebt, dass die Hoffnung und die Vorfreude selbst schon eine Kraft und eine Wirklichkeit sind. Haben wir keine Hoffnung, haben wir keine Perspektive, haben wir nichts, worauf wir uns freuen, dann geht uns auch in der Gegenwart die Kraft, die Freude und die Zuversicht aus. Haben wir aber einen Punkt, auf den wir zuleben, auf den wir uns freuen, machen wir eine doppelte Erfahrung, die ganz erstaunlich ist. Ich bin als kleiner Junge nie gerne in die Schule gegangen und das wurde dann dadurch ausgeglichen, dass ich mein Leben lang immer unterrichtet habe. Aber in der Adventszeit war das mit der Schule nicht so schlimm. Es waren noch andere Zeiten, da hatten wir in der Grundschule noch einen Adventskranz und dann haben wir jeden Tag ein Adventslied gesungen, das wir auch auswendig lernen mussten. Diese Vorfreude auf Weihnachten ließen mich selbst die Schule und die Hausaufgaben nicht ganz so schlimm erscheinen. Und wenn man in der Vorfreude auf die Bescherung ungeduldig dem entgegenfieberte, war auch die ältere Schwester und der kleine Bruder nicht ganz so unerträglich, wie es sonst erscheinen mochte. Und das Zweite, Hoffnung mobilisiert uns, sie motiviert uns. Wenn wir uns auf etwas freuen, wenn wir etwas Schönes vor uns haben, eine Perspektive haben, wo es hingehen soll, dann setzen wir Kräfte frei und die Trägheit wird überwunden. Vorfreude, Adventsfreude relativiert das Unangenehme und sie motiviert, sie beschwingt uns zu dem, was wir als sinnvoll erachten. Wo immer wir gerade stehen, in unserem Lebensweg, in unserer Situation, hier in Eitlingen mit ihrer Gemeinschaft als Schwestern, es ist die Frage, was haben wir für eine Perspektive? Freuen wir uns auf etwas oder sind wir mutlos und kraftlos, einfach weil uns die Perspektive fehlt. Bei jungen Menschen, bei Kindern, da ist die Hoffnung ja schon angelegt, weil ihr natürliches Leben ja ein anlaufendes ist. Und so haben wir jede Weihnachten zu jedem Geburtstag als Kinder gemerkt, es geht weiter. Mehr Freiheiten, mehr Selbstständigkeit, mehr Fähigkeit. Und man hat als junger Mensch den Eindruck, es geht immer nur aufwärts. Das ist eine Perspektive. Und so hatten wir manchen Schwung. Sind wir ehrlich, hätten wir unseren Schulabschluss wirklich gemacht, wenn wir gewusst hätten, was anschließend folgt? Es war die Illusion, wenn wir mal aus dem Kindergarten raus sind, wenn wir mal aus der Schule raus sind, wenn wir mal aus der Arbeit raus sind, wenn wir das hinter uns haben, dann geht das eigentliche Leben los. Und so kann man am Schluss sagen,
wenn ich dann mal gestorben bin, dann habe ich alles hinter mir. Aber das ist ja eine sehr düstere Perspektive, es sei denn, es wäre die des Glaubens. Das Geheimnis des Glaubens ist, dass wir nicht nur unser Leben ableben. Advent bedeutet, dass wir unser Leben anleben. Und das ist das Spezifische am christlichen Glauben. Das ist nicht bei aller Religiosität so, sondern das ist das spezifisch Christliche. Ja, Paulus kann in 2. Korinther 4 sagen, unser äußerer Mensch wird älter. Da ist allmählich November. Es geht mit den Kräften zurück. Aber unser innerer Mensch, unser geistliches Zentrum wird von Tag zu Tag erneuert. In der heutigen Lesung zu den Episteln, zu den Briefen, haben wir Römer 13 vorgeschlagen. Und da ermahnt Paulus seine Gemeinde, das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Ja, Adventszeit ist die Stunde, aufzustehen vom Schlaf. Denn, und jetzt kommt eine überraschende Begründung, unser Heil ist jetzt schon näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Habt ihr euch das je bewusst gemacht? Wir denken immer, schon wieder ein Jahr vorbei. Noch schlimmer beim eigenen Geburtstag, ganz schlimm bei den runden Geburtstagen. Nicht? Jetzt sind wir schon wieder ein Jahr älter, es ist schon wieder ein Jahr vergangen oder gar ein Jahrzehnt. Und Paulus dreht es um und sagt, ja, auch wir als Christen werden alt und müde, wir können Verluste haben, wir können Krankheit haben, wir können Misserfolge haben, aber wir haben zugleich in diesem Leben, in dieser Wirklichkeit eine Perspektive des Anlebens. Das Schönste liegt noch vor uns. Advent, der Herr kommt. Man hatte lange Zeit und für viele, die dem Glauben distanziert gegenüberstehen, ist das heute noch so, den Vorwurf, die christliche Hoffnung ist ja nur ein Vertrösten auf das Jenseits. Aber wer keine Hoffnung hat, der kann auch das Diesseits nicht genießen. Und umgekehrt, wer das Schönste noch vor sich weiß, der kann jetzt schon das Schöne genießen. Warum haben wir als Kinder die Adventszeit denn so genossen? Hätte es am 24.12. geheißen, so, das war jetzt die Adventszeit, ihr habt euch genug gefreut, jetzt werden die Hausarbeiten nachgeholt, es gibt kein Weihnachtsfest, das fällt aus. Wäre das das gewesen, was wir erwartet hätten? Natürlich nicht. Denn die Vorfreude lebt ja von der Perspektive der Erfüllung. Und so ist das Geheimnis der christlichen Hoffnung, dass sie gerade deshalb, weil sie sich auf das Kommende freut, schon jetzt zuversichtlich ist und gelassen ist. Wer sich im Himmel auskennt, der kommt auch auf der Erde zurecht. Wer das Schönste vor sich weiß, der kann dieses Leben genießen, wo immer es schön ist, und auch loslassen, wo es eben Verlust bedeutet. Advent bedeutet Anleben. Und mit jedem Tag, mit jedem Jahr, dass wir älter werden in unserer irdischen Existenz, werden wir jünger in Hinsicht auf die Perspektive der Ewigkeit. Und das ist die entscheidende. Und diese Ewigkeit wirkt in die Gegenwart hinein. Jetzt könnt ihr denken, dem Hans-Joachim Eckstein ist der Sonnentag schon in den Kopf gestiegen, so optimistisch, wie der daherredet. Der sollte mal in die Landeskirchen gehen, der sollte mal in die Freikirchen gehen, der sollte mal in die Gemeinschaften gehen, der sollte mal unsere Arbeit anschauen und all die Missionswerke anschauen. Da geht es überall abwärts, Rückbau, wachsen gegen den Trend ist so eine makabere Losung, wo man sagen kann, das ist ja mehr ein Vertrösten. Ist unsere Zeit nicht eher eine traurige Zeit? Sollten wir nicht den Volkstrauertag und den Totensonntag einfach auf Dauer stellen? Ist das nicht besser, um unsere Gegenwart zu beschreiben? Und gerade unter Christen höre ich immer, es wird immer schlimmer. Ich bin überrascht, warum so viele Christen immer so entsetzt sind über politische Verhältnisse und über das Weltgeschehen. Würden wir, bevor wir morgens die Zeitung lesen oder im Internet die Nachrichten angucken, zuerst die Bibel lesen, dann wären wir nicht überrascht, sondern dann wären wir vorbereitet und dann würde uns die Bestätigung dessen, was die Bibel uns schon an Warnungen mitgibt, erinnern daran, dass wir uns mehr von den Verheißungen her verstehen sollen. Ja, es wird immer schlimmer, aber das ist nicht überraschend. Denn wir sollen als Christen nicht von der Weltentwicklung leben und von der Geschichte, sondern von der Ankunft unseres Herrn. Wenn ich euch fragen würde, wann die Hochzeit der Gemeinde Jesu Christi war, dann wären wir sicherlich versucht, als Landeskirchen zu denken, na mindestens bis zur Reformation. Die Pietisten denken an ihre Gründerzeit, die Erweckungsbewegung an die Aufbrüche ihrer Gründerzeit. Und aufs Ganze und das Neue Testament gesehen, würden wir sagen, die Urgemeinde, das war der Höhepunkt der Gemeinde Jesu Christi. Und von da an ging es eigentlich immer rückwärts. Dann kam mal die Reformation, das war wieder ein kleiner Huppel, dann hat sich's wieder runtergegeben, Erweckungsbewegung, Pietismus. Aber wenn wir jetzt gucken, sind wir auf dem Höhepunkt unserer Gemeindesituation nach 45 des letzten Jahrhunderts, dann würden wir demütig sagen, das ist wohl quantitativ und qualitativ nicht der Fall. Nach dem Neuen Testament aber ist der Höhepunkt der Gemeinde Jesu Christi nicht hinter ihr, sondern noch vor ihr. Das heißt, es mag sein, dass Institutionen abgewickelt werden. Und dass sich bestimmte Institutionen nicht mehr bestätigen in der Zukunft. Aber die Gemeinde Jesu Christi aus allen Gläubigen aller Zeiten auf der ganzen Welt, in allen Konfessionen, die haben ihren Höhepunkt noch vor sich. Warum? Nun, die hohe Zeit der Gemeinde Jesu Christi als der Braut Jesu Christi ist das Kommen Christi, das vor ihr liegt. Die Hochzeit der Gemeinde liegt noch vor ihr, denn die Hochzeit Jesu Christi mit der Braut Jesu Christi der Gemeinde mit uns, die steht ja noch aus. Und wenn wir das sehen, dieses biblische Bild, dass wir die Braut sind, die sich auf die Hochzeit freut, dann werden wir in Hinsicht auf unseren Missmut etwas irritiert sein. Was denkt ihr von einer Braut, die am Tag ihrer Verlobung sagt, von jetzt an geht's bergab? Da würde ich sagen, da ist grundsätzlich etwas schiefgelaufen. Entweder haben sich die Falschen gefunden oder die Frau ist noch nicht ganz so weit. Da ist irgendwas noch nicht im Reinen. Dann frage ich euch, warum haben wir im November so viel gejammert, anstatt zu sagen, der November ist nur der Vorläufer des Advent. Nun haben wir mit dem Advent ein Stichwort. Wir hatten die Freude der Tochter Zion und das Jauchzen der Tochter Jerusalem über das Kommen des Königs. Nun feiern wir ja nicht nur einen Advent, sondern wir feiern vier Adventssonntage. Ja, ich weiß, dieses Jahr fällt der vierte Advent mit Heiligabend zusammen. Aber ich hoffe, dass ihr nach unserer Besinnung hier den vierten Advent anständig vormittags feiert, bevor ihr euch nachmittags dann auf euer typisches Heiligabendessen stürzt. Vier. Zwei sind schon angeklungen. Natürlich feiern wir im Advent das Kommen Gottes auf die Welt in der Person Jesu Christi, der Menschwerdung des Gottessohnes. Er ist gekommen. Und daran erinnern wir uns. Und das Zweite, dass wir immer noch im Advent uns auf die Zukunft freuen, liegt daran, dass Jesus verheißen hat, dass er wiederkommt am Ende der Zeit. Dann alles vollendet wird, dass alle Tränen abgewischt werden, keine Krankheit mehr ist, kein Leid, keine Sterblichkeit. Dann ist die vollkommene Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit Christus für alle die, die an ihn geglaubt haben. Wir werden auferweckt werden oder entrückt werden, um mit ihm zusammen zu sein. Aber diese beiden Punkte sind die Eckpunkte. Das ist noch nicht alles. Und so wollen wir die vier Perspektiven kurz betrachten. Das erste Kommen, der erste Advent, den wir feiern, ist die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Warum war Weihnachten notwendig? Nun, Religionen gibt es viele, Gottesvorstellungen gibt es viele. Aber wäre Gott nicht selbst gekommen in seinem Sohn und Mensch geworden und geboren dort in Bethlehem, dann hätten wir keine verbindliche Information und Erkenntnis, ob Gott ist und wenn es ihn gibt, wie er ist. Dass Gott existiert und dass er uns liebt, dass wir ihm nicht gleichgültig sind und dass er diese Welt und Geschichte nicht aufgibt, wissen wir einzig und allein dadurch, dass er selbst Mensch wurde und hat sich offenbart. So hören wir in Johannes 1, 14 und 18, dass Gott selbst, sein Wort, sein Sohn, Fleisch wurde, ein greifbarer, ein sterblicher Mensch. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Im Angesicht Jesu Christi haben wir das Wesen Gottes erkennen können. Und wer Jesus hörte, wer ihn berührte, wer von ihm geheilt wurde, wer Gemeinschaft mit ihm hatte, der konnte sich Gott, seinem Vater, anvertrauen. Christus ist der Spiegel. Das Kind in der Krippe ist der Spiegel für Gottes Treue, Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit. Es muss eine wunderbare Zeit gewesen sein für die, die die ganzen 3 Jahre ihn begleitet haben. Die Jünger und die Frauen der ersten Stunde. Aber wie schrecklich war es, als dieser Advent, die Ankunft der Hoffnung, die Ankunft des Lebens, dann plötzlich so abrupt, für die Jünger erschreckend, mit dem Leiden, der Kreuzigung und dem Sterben ihres Herrn beantwortet wurde. Da haben sie irritiert ihren Glauben auf die Probe gestellt gesehen. Hatte nicht Jesus davon gesprochen, dass er als Menschensohn, als Messias, als Christus kommen wird, um das Reich seines Vaters zu vollenden? Jetzt aber war er tot. Während wir Karfreitag immer mit dem Hintergedanken von Ostern feiern, haben Maria, Magdalena, die anderen Frauen und die Jünger ihren Glauben und ihre Hoffnung verloren, die Jesus verkörpert hat. In Johannes 14 bis 16 hat Jesus ausdrücklich gesagt: Eine kleine Zeit werdet ihr mich nicht sehen. Und wiederum eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen. Jetzt leidet ihr und weint, aber dann werdet ihr euch freuen und eure Freude wird vollkommen sein. Und ich gebe euch meinen Frieden, ich gebe euch meinen Geist. Worauf haben die Jünger das bezogen? Auf den vierten Advent, die Wiederkunft Christi. Und sind wir ehrlich, wenn wir die Abschiedsreden Jesu bei Johannes gelesen haben, haben wir nicht alle auch gedacht, hier redet Jesus von der endzeitlichen, eschatologischen Wiederkunft am Ende der Tage. Es war Maria Magdalena geschenkt, als erster den zweiten Advent zu verstehen, lange vor uns. Weinend stand sie am Grab über den Verlust ihres Herrn. Und neben ihr stand jemand und sprach sie an und fragte sie. Und sie dachte, es wäre der Gärtner, weil es viel zu früh war fürs Spazierengehen der anderen. Und sie hat ihn nicht erkannt. Es war der wiedergekommene Herr, der Auferstandene, der bei ihr war. Sie erkennt ihn nicht. Und sie fragt ihn, hast du mir meinen Jesus weggenommen? Hast du mir meine Vergangenheit, hast du sie mir weggenommen aus dem Grab? Sie wollte ihren Herrn zurück, ihre Erfahrungen, ihre Geborgenheit, ihr Erlöstsein, die heile Welt, die sie schon erlebt hatte. Alles hatte sie verloren. Und er stand real neben ihr. Und sie hat ihn nicht erkannt. Maria, spricht Jesus sie an. Und indem sie aus seinem Mund mit seiner Stimme ihren Namen hört, da wusste sie, es ist der Herr. Der zweite Advent ist auch ein Datum der Erinnerung, dass nämlich Jesus, obwohl sie ihn ablehnten, obwohl sie ihn gekreuzigt haben und getötet, nicht tot ist. Und seine Hoffnung und seine Verkündigung und sein Vertrauen in den himmlischen Vater, sie wurden nicht widerlegt und falsifiziert. Gott hat seinen Sohn auferweckt von den Toten und Christus kam wieder. Für die Jünger am Abend und dann hören wir von vielen Erscheinungen des Auferstandenen. Das, was die Jünger ursprünglich hörten, war, dass Jesus wiederkommt am jüngsten Tag. Ist das denn notwendig, dass er nochmal kommen muss? Könnte es nicht sein, dass wir einfach so zufrieden sind mit dem, was wir im Glauben erleben? Nun, bei dem, was wir die letzten Jahre als Weltsituation wahrnahmen und was wir im Moment erleben, ist uns die Erlösungsbedürftigkeit dieser Welt und der Geschichte und des Volkes Israels so bewusst, dass keiner von uns sagen könnte, es sei nicht notwendig, dass es noch einmal einen definitiven Advent gibt, einen letzten. Das ist notwendig eigentlich nicht nur für die Gläubigen, sondern es ist notwendig, damit Gott endlich kommt und seine Herrschaft und Majestät und seine Liebe und Gerechtigkeit erweist. Notwendig für all die Opfer, dass ihnen Recht widerfährt. Notwendig, so sagt es Paulus sogar, bis hin zur Natur und zur Schöpfung, die danach hungert, dass endlich Gott selbst einschreitet und dass er endlich das Zepter und die Politik in die Hand nimmt, definitiv durch seinen Sohn. Und so leben wir einerseits in der Erinnerung an das Gekommensein Gottes und wir leben andererseits in der Erinnerung an die Zukunft, die Verheißung. Die Vergangenheit, das Gekommensein Gottes, die Zukunft, das Kommen Gottes, das er verheißt. Ja, und was ist dazwischen? Wir haben noch einen Advent, der dritte. In den Liedern ist es schon angeklungen. Kommt Christus erst wieder, wenn er vor allen Völkern und Menschen zum Gericht erscheint und zur Vollendung? Nein. Er ist ja schon zu Maria und den Jüngern gekommen, aber das ist ja auch schon wieder 2000 Jahre her. Aber das, was Jesus sagte, ist, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Der dritte Advent lässt uns daran denken, dass Christus auch heute geboren werden will, nämlich geboren in uns. Und käme er heute in die Welt wie damals, würde ihn die Welt vermutlich genauso empfangen wie damals und es gäbe keine Herberge, wo sie ihn aufnehmen. Er käme wieder in sein Eigentum und die Seinen würden ihn nicht aufnehmen. Vielleicht auch die Vertreter von Kirchen und Religionen würden ihn wieder ablehnen. Das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Wer sind die? Das sind die, die aus Gott geboren sind. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr Heiligabend und Weihnachten feiert. Ob in fröhlicher Situation, in Harmonie, in Gemeinschaft oder eher in der Wehmut, dass ihr den Eindruck habt, die schönsten Weihnachtsfeste haben wir wohl hinter uns und ihr werdet eher melancholisch, wenn ihr an Weihnachten denkt. Der dritte Advent aber ist die Einladung. So wie damals im Stall und in der Krippe in Anlehnung an Jesaja 1 zwischen Esel und Ochse Jesus kam und eine Herberge fand, will er in uns Herberge finden und geboren werden. Und das ist eine Wahrheit, die in der Tat heute von vielen vergessen ist. Ein Geheimnis, das wir vergessen haben. Wir erinnern uns an den Jesus von vor 2000 Jahren, aber das ist lange her. Und wir erinnern uns dran, da gibt es doch so eine Hoffnung, Jesus will irgendwann wiederkommen, aber das ist noch lange hin. Und so hängen wir als Gläubige etwas dazwischen und sind nicht motiviert. Die Wahrheit ist, der gekommen ist und der kommen will, er ist heute schon da. Er ist in unserer Mitte. Ihr sagt, ja, das wissen wir grundsätzlich. Aber würde Christus jetzt hier plötzlich für euch sichtbar werden hinter mir, dann würdet ihr alle, und ich würde es an euren Gesichtern merken, überrascht sein, überwältigt und erstaunt. So wie Maria am Grab. Warum sind wir überrascht? Natürlich ist er da. Wir denken nur nicht daran. So ist unsere adventliche Perspektive nicht die, dass wir sagen, es wird schon alles gut werden. Mit mir persönlich und meiner Gesundheit, mit unserer Gemeinde, mit unserer Institution. Nein, wir leben in einer Welt, da mag es viele Schwierigkeiten geben. Unser irdisches Leben läuft in der Tat ab. Aber wir haben Grund, die Adventsfreude wieder zu entdecken. Warum haben wir Grund, uns zu freuen? Er kam und hat uns das Wesen seines Vaters offenbart. Und wir haben Grund, uns zu freuen, weil wir nicht ableben, sondern anleben. Weil wir nicht weglaufen, sondern ihm entgegengehen. Jeder Tag hat darin seinen Sinn, dass wir abends um einen Tag näher sind an der Erfüllung, an seiner Ankunft, an der Vollendung dessen, was er uns persönlich und für die ganze Gemeinde Jesu Christi verheißen hat. Vorfreude ist etwas Wunderbares. Sie wirkt schon, bevor die Erfüllung da ist. Das Warten auf den Auferstandenen ist etwas Wunderbares, denn wir warten auf einen, der schon gegenwärtig ist. Er ist damals gekommen. Er ist Maria, den anderen Frauen, den Jüngern erschienen und hat ihnen gesagt, hier bin ich. Und sie freuten sich, er gab ihnen den Geist und schenkt ihnen den Frieden. Und so wird er auch in dieser Adventszeit und an diesem Weihnachtsfest, wie immer wir es feiern, in unserer Mitte sein, an die Tür klopfen und sagen, ist Platz in deinem Leben. Ich möchte wieder lebendig sein und so wie er das Wesen seines Vaters reflektierte, sollen wir sein Wesen reflektieren wie ein Spiegel. Im Advent geht es nicht um unsere Leistung. Im Advent bekommen wir etwas zugesagt. An Weihnachten geht es nicht um das, was wir schaffen. An Weihnachten feiern wir, dass Gott so barmherzig und gnädig ist, dass er uns erwählt und rettet. Und so haben wir das Beste noch vor uns. Und wenn wir das wissen, dann können wir das Schöne genießen und das Mühselige viel leichter ertragen. Lukas 21, 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wollen wir beten? Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen dafür, dass du deine himmlische Wohnung, deine Herrlichkeit, deine unangefochtene Freude und Gemeinschaft mit dem Vater aus Liebe verlassen hast und bist auf diese Welt herabgekommen. Wir danken dir, dass du es auf dich genommen hast, ein sterblicher Mensch zu werden wie wir, damit wir dich sehen können, verstehen können, greifen und begreifen können. Und wir danken dir, dass du von der Krippe bis zum Kreuz diesen Weg der Liebe deines Vaters gegangen bist, bis hin zu deiner Hinrichtung und zu deinem eigenen Sterben. Hab Dank, dass du damals schon dein Wiederkommen verheißen hast. Hab Dank, dass wir darauf schauen und warten dürfen, dass du endgültig kommst, um alles Leid, alle Kriege, um alles das zu überwinden und deinen Frieden durchzusetzen. Und hab Dank, dass du heute, jetzt und hier kommen willst und da sein willst, in uns und durch uns leben. Heute hast du keinen irdischen Leib wie nach deiner Geburt bis hin zum Kreuz. Heute möchtest du in uns als deinem Leib in der Gemeinde leben. Und so heißen wir dich willkommen. Komm zu uns, komm zum Leben und lebe durch uns. Und reflektiere heute neu diese Hoffnung und Zuversicht der Liebe deines Vaters. Herr Jesus, wir freuen uns über dich. Wir freuen uns an dir. Wir freuen uns auf dich. Jesus, wir freuen uns in dir. Amen. Das kommende Lied möchte für diejenigen unter uns, die nicht schon ganz übermütig sind in ihrer Adventsfreude, sondern eher getragen werden müssen, denen es eher schwer fällt, Mut machen. Und wir singen es gemeinsam, wir fühlen uns mit ein, es ist zum Mitsingen. Trägst du mich, Herr?
Darf ich vielleicht noch einen ganz persönlichen Satz sagen? Wisst ihr, wie sehr wir uns als Hänzlerfamilie mit Aidlingen verbunden fühlen? Das hat ja eine ganz lange Tradition. Unser Großvater, für den war der Text von Anne von Viehbahn auf Adlersflügeln getragen, damals der Grund, einen Verlag zu gründen. Und unser Vater, der hat als kleiner Bub schon Freizeiten bei den Aidlingern mitgemacht. Und meine Mutter, die hat, wo sie den lebendigen Christusglauben gefunden hat, ihre ersten kleinen Schritte bei den Aidlinger Schwestern gemacht. Das verbindet einfach. Und jetzt bedanken wir uns auch ganz herzlich, dass wir heute bei Ihnen unsere traditionelle Hänzler-Adventsfeier machen dürfen. Und jetzt singen wir gemeinsam, trägst du mich her.
Stürme toben, wenn ich nicht sieh.
als die hohen Wogen, halt mich ganz nah bei dir, reich mir die Hand, greife nach mir, schenk mir Flügel, die mich tragen, schenk mir Flügel heim zu dir, ganz, ganz nahe möchte ich bleiben, ganz, ganz nahe bist du mir, bist du mir. Du trägst mich her, wenn ich müde werde, wenn ich in Not meine Kraft oft zehre, du hältst mich nah, ganz nah bei dir. Du schenkst mir eins, Gemeinschaft mit dir. Schenk mir Flügel, die mich tragen. Schenk mir Flügel heim zu dir. Ganz, ganz nahe möchte ich bleiben. Ganz, ganz nahe bist du mir. Bist du.
Einfach im Namen von uns allen ganz herzlich Danke sagen. Danke für Ihre mutmachenden, frohmachenden Worte zum Advent. Wir haben sie unendlich gut getan und ich glaube, ich kann das für uns alle sagen. Vielen Dank, Herr Professor Eckstein, und Ihnen, liebe Familie Hensler, für Ihren musikalischen Beitrag. Es war wirklich für uns eine Überraschung, eine Freude. Und wir waren begeistert. Und was ich auch ganz schön fand, Ihre persönlichen Einblicke in Ihre Schulzeit, aber da haben Sie ja inzwischen viel aufgeholt. Also, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und auch Ihnen, Herr Hensler, vielen Dank für Ihre Worte der Verbundenheit. Wir freuen uns wirklich, dass Sie heute da sind. Ja, und dann darf ich auch wieder einladen zur kommenden Woche, zur Bibelstunde in der kommenden Woche, nächsten Sonntag mit Schwester Anne-Rose Schmid und auch gleich zu unserer Weihnachtsbibelstunde in 14 Tagen. Das wird dann die letzte Bibelstunde sein in diesem Jahr. Die wird auch vom Eidlinger Chor wieder mitgestaltet werden. Merken Sie sich auch schon den 6. Januar vor. Da findet wieder unser Freundestreffen statt in der Kongresshalle in Böblingen. Flyer dazu finden Sie draußen am Ausgang. Vielleicht haben Sie auch noch oder suchen Sie auch noch ein passendes Weihnachtsgeschenk für jemand. Wir haben draußen im Eingangsbereich auch einen Büchertisch aufgebaut mit Neuerscheinungen von Herrn Professor Dr. Eckstein natürlich. Ja. Dort finden Sie auch ein Buch mit Texten zu Advent und Weihnachten. Das hat den Titel »Wie weit ist es nach Bethlehem?« Also herzliche Empfehlung, schauen Sie draußen dran vorbei. Und wenn Sie noch ein wenig Zeit haben, dann sind Sie auch nach dem letzten Lied und nach dem Segen.
Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst, was dir auch geschieht. Seine Liebe lässt dich nicht allein, wenn du nur verstehst, dass er mit dir zieht. Sei gewiss, er wird dich leiten, Gott sieht stets auf dich. Er wird dich behüten Tag und Nacht. Seine Gnade weicht dir. schätze dich mit aller Macht. Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst, was dir auch geschieht. Seine Liebe lässt dich nicht allein, wenn du nur verstehst, dass er mit dir zieht. Was will er durch dich bewirken? Wohin führt dein Weg? Wo und wie sollst du ein Segen sein? Er, der dich beruft, ist bei dir und steht für dich ein. Alles, was er zusagt, ist schon dein. Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst, was dir auch geschieht. Seine Liebe lässt dich nicht allein, wenn du nur verstehst, dass er mit dir zieht. Möge Christus dich beschenken, mache er dich frei, gebe er dir alles, was dich heilt. In der Not sei er dein Retter, der zu Hilfe eilt, der sogar sein Leben mit dir teilt. Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst, was dir auch geschieht. Seine Liebe lässt dich nicht allein, wenn du nur verstehst, dass er mit dir zieht. Ob wir uns bald wiedersehen oder lang, einmal werden wir zusammen sein. Lachend und erfüllt von Freude stimmen wir dann ein in ein neues Lied für ihn allein. Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst, was dir auch geschieht. Seine Liebe lässt dich nicht allein, wenn du nur verstehst, dass er mit dir zieht.
Die voraussetzungslose Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die unbedingte Liebe Gottes, unseres Vaters, und die folgenreiche Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.